So, super, alle da. Kolosser, Kapitel 4, Vers 2. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Also kein hochgestochener Vers von Paulus, sondern einfach mal was klipp und klar Deutsches. Man weiß da, was er will. Haltet fest am Gebet und wacht darin mit Danksagung. Das heißt, hör nicht auf mit dem Beten und Danken und Loben und Anbeten. Dann bleibst du wachsam. Und es ist wichtig für dich und mich, für uns Christen, dass wir wachsam sind. Der Petrus sagt nämlich das auch im 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8. Seid nüchtern, wacht. Selbe Aufruf. Seid nüchtern, also nicht ja, wie ein Betrunkener, der sich nicht recht auskennt, der nicht klar denken kann, sondern sei nüchtern und wach. Sei wach. Der Petrus sagt aber weiter noch, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. Also, das ist der Grund. Deshalb wachen, nüchtern sein, klar denken. Deshalb im Gebet immer wieder bleiben, danken, loben, preisen, anbeten und so weiter. Es ist wichtig für dich. In erster Linie für dich selber ist es wichtig. Und dann bleibst du in der Salbung, dann bleibst du in der Kraft, dann bleibst du in Gottes Gegenwart. Und dann tut sich der Teufel ein bisschen schwerer, dich zu attackieren. Der Petrus sagt ganz klar, er sucht Leute, die er verschlingen kann. Und wenn du nicht verschlungen werden willst, dann musst du wachsam sein und am Gebet festhalten, in der Gemeinschaft mit Gott bleiben. Sonst schnappt dich der brüllende Löwe, dann brüllt er nicht bloß, sondern schnappt er zu, die Falle. Das wollen wir ja verhindern. Deshalb ist dieser Aufruf von Paulus und auch von Petrus. Wie gesagt, nüchtern heißt klar denkend, das geistliche Umfeld wahrzunehmen, zu erkennen, zu durchschauen und dementsprechend auch darauf richtig zu reagieren. Nicht im Fleisch reagieren, aus dem Verstand, sondern geistliche Reaktionen. Geistliche Aktivitäten erfordern geistliche Reaktionen. Und nicht sagen, wie manche Christen so machen, whatever will be, Gottes Wille geschieht, wenn er nicht geschieht, kann ich auch nichts dafür. Das ist ein Irrtum, da bist du dem ersten Brüller des Widersachers schon auf den Leim gegangen. Einen Faulen erwischt es halt da ganz leicht, ja, weil der Faule sagt, naja, brauche ja nichts machen. Alles wird schon passen, der Herr wird schon irgendwie. Es ist das Brüllen des Teufels, auf den gehst du dann ein und dann bist du nicht wachsam und irgendwann klack, schnappt die Falle zu und dann hast du ein Problem an der Backe. Deshalb wachsam sein, klar denkend, geistlich helle sein. Weil es ist halt einfach Fakt, dass wir den Teufel als Widersacher haben. Sonst würde das nicht drinstehen. Es ist zwar richtig und okay, der Teufel ist besiegt, das stimmt. Und das hat Jesus auch vollbracht. Er ist auch verurteilt, aber er läuft noch rum. Das ist Fakt. Er läuft noch rum und brüllt. Und er kann dir eigentlich nichts tun, außer du gehst auf sein Brüllen ein, du glaubst einer seiner gemeinen Lügen, dann gibst du ihm eine Chance zuzuschnappen, dass er dir was an die Backe flickt. Der Teufel, der Satan, der Widersacher, er will uns immer von der zentralen Wahrheit des Evangeliums, unserer Erlösung durch Jesus Christus, durch Glauben abbringen. Er will die Christen in religiöse Systeme hinein verführen, abdriften lassen. Die funktionieren auch ohne Jesus. Religiöses System kann man schon so machen, da hat man seine Regeln. Die hält man ein bisschen so ein, die macht man ein bisschen so, ob es dann Jesus gäbe oder nicht, wäre da zweitrangig, können wir einfach so machen. Und da, wenn er die Christen reinbringen würde, das wäre sein liebstes Ziel. Dann sieht es nach außen alles ein bisschen so schön aus und ist eigentlich eine tote Hose. Also, wir bleiben bei der zentralen Wahrheit der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist unser Hauptaugenmerk, dann kommt lang nichts und dann erst einmal andere Dinge, so Nebenschauplätze. Die brauchen wir nicht. Ja. Das tun viele, leider sind auf das Brüllen des Löwen aufgesprungen. Da dreht sich in den Gemeinden alles, das Ganze um alles Mögliche, bloß nicht um diese Erlösung durch Jesus, durch die Sündenvergebung und das Ganze. Da geht es dann wieder, ja, wie wir es früher erlebt haben, mehr ums Gebäude, mehr um die Organisation und die verschiedenen Nebendienste und das Wichtigste, die Verkündigung des klaren Evangeliums kommt außen vor. Und das ist nicht gut, das schadet den Christen. Hör mal 2. Korinther 2,11. Da sagt der Paulus, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Ja, damit wir nicht belogen, verführt werden oder über den Tisch gezogen werden. Das hat einen Grund. Wir sollen uns nicht über den Tisch ziehen lassen. Und wenn sich andere über den Tisch ziehen lassen haben, dann spring nicht auf, wo sie dann sagen, ja, die machen es doch auch so, dann machen wir es mir auch so. Ja, wie hat es früher immer gesagt, wenn dein Freund in den Weiher springt, dann brauchst du nicht unbedingt nachspringen, oder? Also wenn andere verführt werden, heißt noch lange nicht, das ist okay, jetzt machen wir das auch. Wir sollen geistlich helle und wachsam sein und wissen, was der Geist uns sagt und wo er uns hinführen will, damit wir eben oben aufbleiben und nicht vom Satan übervorteilt werden, belogen werden und eben dann verschlungen werden. Das passt nicht in unsere Lebensphilosophie, oder? Paulus schreibt hier weiter, denn seine Gedanken, das heißt seine bösen Pläne und Listen, sind uns nicht unbekannt. Also der Paulus wusste, von was er hier spricht. Er hat viel genug mit dem Teufel zu kämpfen gehabt und in Gebeten zum Ringen gehabt und Schwierigkeiten gehabt von Leuten, die vom Teufel beeinflusst waren. Also es war ihm nicht unbekannt. Er kennt die Listen, die bösen Pläne und Gedanken, die über den Tisch gezogen werden. Und manchmal ist es ihm wahrscheinlich auch passiert, dass er über den Tisch gezogen worden ist. Aber er ist immer wieder zu seinem Jesus zurückgekehrt und zu dem wunderbaren Evangelium der Gnade. Und das hat ihn immer wieder stark gemacht. Paulus ist auch einmal in eine falsche Richtung gelaufen. Also er hat schon viel Bekanntschaft gemacht mit dem Feind. Der Feind wollte ihn natürlich unbedingt vernichten, platt machen, weil der Paulus große Offenbarungen hatte, die er der Gemeinde Jesu weitergeben musste und sollte. Und hat er auch getan. Und auch wir tun von Paulus heute noch ziehen und lernen. Ja, er ist uns heute noch zum Segen, obwohl schon 2000 Jahre her ist. Dieser Mann wusste, von was er hier spricht. Also der Feind will uns Schaden zufügen, berauben, belügen oder einlullen. Ist also ein ganz gemeiner Trick, einlullen lassen. So Lauheit im Glauben, ganz eine gemeine Sache. Meint man, passt eh alles und plötzlich macht es zack, bumm. Dann steht ein großes Problem vor der Tür oder ist schon eingetreten, das Problem. Und dann bist du schockiert und weißt nicht recht, was du tun sollst und warum hat Gott das zugelassen, ist dann gleich mal die erste Frage, die dir auch wieder der Feind einlullt, weil er will Gott anklagen. Er wäre dann schuld. Nein, Gott ist nicht schuld. Der Satan möchte die Christen mit allem Möglichen beschäftigen, um sie einzulullen. Und dann erzählt er ihnen viel Blödsinn und sie machen sich viele Sorgen und haben Ängste. Und das macht geistlich unfruchtbar. Dann gibt es keine Gebetserhörungen mehr. Probleme und Krankheiten kriegen die Oberhand. Und ja, dann steckst du da in so einen richtig fetten, dicken Kampf. Deshalb eben, sei wachsam. Wachet, betet, heißt es. Ja. Bleib im Gebet. Bleib in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Bleib geistlich helle. Ja. Der große Kampf ist die Wahrheit oder die Unwahrheit. Die Wahrheit oder die Lüge. Die Frage ist, was weißt du, was glaubst du aus der Bibel? Was weißt du, was glaubst du? Also was du nicht weißt, kannst du nicht glauben. Wenn du aber was weißt, was richtig ist, dann musst du es im Glauben auch nehmen und im Glauben natürlich auch umsetzen. Und jetzt weißt du zum Beispiel, dass es gut und richtig ist, wach zu sein, wachsam zu sein, offene geistliche Augen und Ohren zu haben, nüchtern zu sein sozusagen, klar denkend, um nicht auf den Schlich des Teufels hereinzufallen. Weil er möchte dich verschlingen, er möchte dich das Abstellgleis bringen und ihn unschädlich machen und es soll nicht sein. Der Teufel soll ein Problem haben mit dir, mit mir, mit den Christen. Oh, jetzt fangen die schon wieder an zu beten. Oh, jetzt machen die schon wieder Lobpreis, jetzt setzen die schon wieder die Salbung frei. Oh, vorwärts Kameraden, wir müssen zurück, so ungefähr. Es muss das Satans Parole werden und nicht unsere. Okay, also bleib wachsam, weil wenn du anfängst, den Lügen zu glauben, solche Lügen, die können so brutal hartnäckigen Festungen in deinem Herzen werden oder da oben in deinem Denken. Dann meinst du irgendwann, diese Lüge, das ist absolute Wahrheit. Wenn du nicht aufpasst, passiert dir das. Ja, viele meinen, ja, Also eine kleine Kinder-Baby-Taufe, das ist super, das ist toll, das ist genau das Richtige. Da wird gar nicht mehr drüber nachgedacht oder diskutiert, weil das machen wir ja schon hunderte Jahre so. Das sind Festungen. Das sind Lügen des Satans, die zu einer, ja, für die Leute eine Wahrheit geworden ist, die aber eigentlich keine ist. Und das blockiert natürlich dann das Wirken des Heiligen Geistes, weil der Heilige Geist sich nicht zur Lüge steht. Der Heilige Geist bestätigt nur die Wahrheit des Wortes Gottes. Der ist dafür da. Okay, und wenn du dich jetzt da drin findest, dass du auch schon belogen worden bist, dass du auch schon aufs Abstellgleis gekommen bist, dass du vielleicht auch schon so Festungen in deinem Herzen drin hast oder von klein an schon drin hast, weil man dich von klein an so gelehrt hat, ja, dann schau, dass du da wieder rauskommst. Vielleicht warst du einfach bloß nicht wachsam genug. Es ist kein Vorwurf. Wir sind alle bloß Menschen und alle werden versucht und alle fallen nochmal drauf rein. Aber aus diesen soll man lernen und wachsam werden und noch wachsamer werden und aufpassen, weil sonst, sagt der Jakobus in Kapitel 1, Vers 22, bist du einer, der sich selber betrügt. Und das ist ja nur das Schlimmste, wenn man sich selber eigentlich ausschmiert, indem, dass man nicht das tut, was uns die Schriften so lehren. Oder gar nicht reinschaut, was da drin steht, oder die Lehre nicht annimmt, sondern, ja, wird der Herr schon machen, sozusagen. Das funktioniert nicht. Also fang wieder an, ein Hörer und ein Täter des Wortes zu sein. Und geh ins Gebet, nahe dich zu Gott. Er wird sich zu dir nahen, das ist sicher. Ja, danke ihm, lobe ihn, höre gesunde Lehre an, lies vor allem im Neuen Testament und bete, wie die Schrift sagt, zu jeder Zeit im Geist. Also bete viel, wenn du irgendwo was tust, was nicht stört und was gerade passt, dann bete in Sprachen. Ist ja egal, beim Autofahren oder bei irgendeiner Beschäftigung, wo du dahin arbeitest und keinen stört, dann bete in Sprachen. Muss ja nicht gleich brutal laut sein, aber laut dann immer besser ist als leise. Also bete zu jeder Zeit. Ich sage zum Beispiel Epheser 6,18. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für die Heiligen. Ist auch wieder Wachen drin. Wachet hierzu. Wachet deshalb im Gebet. Zu jeder Zeit, wenn es passt, also nutzt die Zeit aus. Vertrödel deine Zeit nicht. Die Bibel fordert uns auch aus, dass wir stark sein sollen, mannhaft. Mannhaft, also stabil im Geist, um den Teufel mit unserer Autorität, die wir ja haben durch die Position in Christus, zu widerstehen. Also du musst deine Position in Christus kennen und sie auch ausnutzen. Ja, im Namen Jesu, so und so steht es geschrieben, dass du das Schwert des Geistes auspackst und nutzt. Wachet, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Das ist 1. Korinther 16, 13. Steht fest im Glauben, sei mannhaft und sei stark. Lass dir nicht vom Teufel die Butter vom Brot nehmen, lass dich nicht von ihm verscheuchen. Im Gegenteil, er soll vor dir davonlaufen und das wird er auch tun, wenn du dich mannhaft und stark präsentierst in Christus und aufstehst und die Sache zurechtrückst und ihm sagen, wo der Hammer hängt sozusagen, dann wird der Teufel von dir fliehen und nicht du vor ihm. Es ist halt dann, wenn du in so einer Situation steckst, wo der Feind dich attackiert, dann ist es nicht lustig. Nein, es ist nicht lustig, das wissen wir alle. Ein Kampf ist halt einfach nicht lustig. Da ist es oft so, dass deine Gedanken ziemlich verrückt spielen, weil du so unter Druck stehst, Zweifel plagen dich. Und du weißt, du sollst aber nicht diese Gedanken haben, sollst ja schon gar nicht glauben und aussprechen schon überhaupt nicht. Und dann gehst du wieder dagegen an und kaum bist du fertig, kommen die schon wieder. Also das ist schon eine unangenehme Situation. Aber es ist halt der Kampf Wahrheit gegen die Lüge. Das noch Unsichtbare, das du aber glaubst, und gegen das Offensichtliche, das Sichtbare oder auch Spürbare, wenn es ein Schmerz ist zum Beispiel. Ja, das ist der Kampf, was Gott sagt und was die sichtbare Welt dir präsentiert oder der Feind dir aufs Tablett gelegt hat. Die Wahrheit Gottes, die biblischen Verheißungen oder die Lüge Satans. Die natürlichen, logischen und in sich selbst begrenzten Dinge, wo einfach unser Verstand nicht drüber hinauskommt. Das ist der Kampf und der ist dann nicht lustig, wenn wirklich der Feind hinten dran steckt. Ja? Wenn es bloß normale Gedanken sind, die kommen auch, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn der Feind hinten dran steckt, dann geht es dann schon mal ein bisschen kreuz und quer in deinem Kopf. Aber bleib standhaft, bleib wachsam, bleib mannhaft, bleib stark. Denk dran, der Sieg ist auf deiner Seite, wenn du dabei bleibst. Weil Jesus den Sieg bereits errungen hat. Aber unser Glaubenskampf ist, auf dem Sieg der Wahrheit stehen zu bleiben. Unbedingt. Ja, keinen Millimeter abweichen, da ist Hartnäckigkeit schon eine ganz tolle Sache. Glaubensleute, die nicht hartnäckig sind, die werden mit dem Glauben nicht weit kommen. Hartnäckigkeit ist etwas, was der Glaube unbedingt braucht. Und natürlich musst du die biblischen Wahrheiten kennen, ist klar, weil sonst kannst du im Kampf nicht bestehen. Sonst gehst du jeglicher Lüge auf den Leim, weil du die Wahrheit nicht einmal kennst. Und wenn du die Wahrheit nicht kennst, dann kannst du auch das Schwert des Geistes nicht schwingen. Ja, höchstens so ein stumpfes Luftschwert, so ein Kinderschwert, aufgeblasen wie ein Luftballon. Aber da lacht dich der Teufel aus. Aber der siegreiche Glaubende, der Hartnäckige, ja, der wird die Oberhand behalten. Und da braucht es halt einfach schon eine große Portion Hartnäckigkeit, wenn du da im Sieg bleiben willst. Und natürlich musst du wissen, dass Gott dich liebt, dass Gott nicht dahinter steckt, weil es ist auch ein sehr großer Schlich des Teufels, der dann Gott die Schuld in die Schuhe schiebt. Wenn bei dir was nicht rund läuft, dann hat er das dir angetan und dann schiebt es auf Gott, weil Gott dir das nicht gönnt oder weil Gott dich straft oder weil, egal was für Gründe das er anführt, dann musst du wissen, das Sündopfer ist gebracht. Auf Jesus schauen, es ist alles erledigt. Das Gesetz ist beseitigt. Die Sünde ist gesünd. Vergeben, vergessen, ins äußerste Meer gekippt. Ja, du bist geliebt, du bist angenommen, obwohl du nicht perfekt bist. Das musst du wissen. Auf dem musst du stehen. Das ist das Fundament des Evangeliums. Ohne diesem Fundament wirst du immer wieder auf der Nase landen. Deshalb sage ich ja das so oft. Und glaub nicht, dass ich nicht auch in solchen Kämpfen stecke, bloß weil ich jetzt das weiß. Wer es weiß, muss kämpfen. Ja, wer es nicht weiß, kämpft vielleicht nicht, aber der liegt da auf der Nase. Okay, ich habe einmal einen Kunden gehabt, einen älteren Mann. Das fällt mir gerade ein, der hat immer gesagt, er ist von Dämonen gequält. Und wenn das dann wieder ist, dann muss er in seinem Auto, damals hat man noch Kassetten gehabt, Kassette einschieben mit Kirchenglockengeläut. Und wenn dann diese Kirchenglocken da abgespielt wurden, egal, ich weiß nicht, was für verschiedenste Kirchen- und Domgeläut, was er da jetzt gehabt hat, dann gehen die Dämonen wieder zurück. Aber da sehen wir mal, wie verrückt das Religion sein kann. Hat mit der Bibel nichts zu tun. Steht nirgends in der Bibel was von einem Glockengeläut und von schon gar nicht, dass auf Glockengeläut dann der Teufel weicht oder wie es oft ist, in solchen Filmen, wo sie dann mit dem Weihwasser gekommen sind und die Dämonen austreiben wollten, ist alles Humbug. Ein Weihwasser gibt es nicht biblisch. Das Einzige, was für uns gibt, ist Jesu Blut. Sein Fleisch und sein Blut, das ist geopfert worden. Da ist die Kraft drin. Und sein Name. Aber sehen wir, solche Lügen jubelt der Teufel den Leuten unter. Und dann nutzt das so ein bisschen aus, dann weicht er ein bisschen zurück, damit er sicher weiter glaubt, ja, das Kirchenglockengeläut, das hilft tatsächlich. Und am nächsten Tag steht der Quellgeist schon wieder auf der Matte und pisackt ihn weiter. So gemein ist der. Aber der Teufel kann nicht anders als gemein sein, weil Liebe ist nicht bloß ein Fremdwort für den Teufel, das hasst er. Der Teufel hasst Liebe, der Teufel hasst Gnade. Aber wir haben Gottes Gnade und Gottes Liebe empfangen. Deshalb ist dieser Kampf so verrückt. Gut, für uns ist es natürlich mit dem Kirchenglockengeläut oder solchen Dingen eine ganz offensichtliche Lüge. Da fallen wir dann nicht gleich so leicht drauf rein. Aber die Christen fallen oft auf so feingesponnene Lügen rein, so christlich angehauchte, so ähnlich wie in der Bibel, aber doch nicht. Und da wird es schwieriger dann. Aber genau das sind die Dinge, wo der Teufel den Christen präsentiert hat. Und dann haben sie ihm angebissen und dann sind sie zu Fall gekommen. Und das soll uns eben nicht passieren. Also unser Top-Beispiel ist halt einfach der Katholizismus, weil wir hier in einem katholischen Gebiet aufgewachsen sind. Und wenn dann solche Dinge wie zum Beispiel jetzt Kindertaufe oder Babytaufe, Beichten, Kommunion, Firmung, Hochzeit, Beerdigung, solche Dinge bei den Leuten auf den Tisch kommen, dann läuft da diese Spule ab. Ah, jetzt haben wir ein Kind, müssen wir es taufen lassen. Wie machen wir jetzt das? Oder machen wir vielleicht doch bloß einfach so eine Segnung? Dann schaut es auch nicht ganz so aus, als ob wir nichts machen würden. Oder so ähnlich. Ja, was machen wir mit den Kindern in der Schule, wenn da Kommunion oder Firmung ist? Was machen wir da so ungefähr bei der Beerdigung und dasselbe? Da sieht man, wie diese Lügenfestungen, diese religiösen Lügenfestungen noch verankert sind in den Köpfen von den Christen, von den Leuten. Anstatt dass man sich hinstellt und sagt, was steht denn eigentlich zum Thema in der Bibel? Aha, so und so, oder auch steht nichts drin, dann brauchen wir es auch nicht und dann richten wir uns nach dem, was die Bibel sagt. Ohne Wenn und Aber. Wir sollen uns ja 100% zu Jesus stellen und nicht schon zu 20%, dass es ein bisschen gut aussieht. Wir stehen zu Jesus und zu dem, was er gelehrt hat und fertig. Und das ganze andere Zeug brauchen wir nicht. Unsere Kinder haben das alles nicht mitgemacht, die sind überhaupt nicht zu kurz gekommen. Es hat alles bestens geklappt. Wenn man Gott vertraut, steht er dazu. Und Gott hat es bei unseren Kindern alles top eingefädelt. Und in allen anderen Bereichen genauso. Aber hier sieht man eben, wo steht ein Christ, welcher Erkenntnisstand ist wirklich vorhanden. Ja, wenn ein bisschen auf die Tube gedrückt wird, dann sieht man, was dann rauskommt, wenn Drucksituationen aufkommen. Entweder er stellt sich zu Jesus, zu den biblischen Aussagen, oder er zieht diese antichristlichen oder ersatzchristlichen Dinge in Betracht, aus welchen Gründen auch immer. Die liebe Verwandtschaft ist da schon oft ein großes Problem, wo der Druck herkommen kann und wo sich Leute dann einfach nicht dagegen stellen, trauen, wie irgendwelche Freunde, Kollegen, Schule, Gesellschaft, den ganzen Zeug. Aber ich kann dir nur sagen, stell dich bedingungslos zu Jesus. Dann steht er zu dir, Gewehr bei Fuß. Das lohnt sich. Steh zu ihm und seiner Wahrheit, fertig. Und diese Frage ist legitim, wo stehe ich? Wenn solche Situationen aufkommen, zu wem stelle ich mich? Okay, es ist natürlich schon eine große Gemeinheit des Teufels, ein Schlich, das alles so ähnlich zu machen, dass nach außen, wenn man sich nicht ernsthaft damit beschäftigt, sogar einigermaßen normal und richtig anschaut mit der Kindertaufe. Entweder Kindertaufe oder Glaubenstaufe, es geht nichts anderes dazwischen. Bei der Firmung, wenn man als Beispiel nimmt, da ist ein Firmungsfest mit einem Firmengeschenk oder ist es der Empfang des Heiligen Geistes mit dem Geschenk in neuen Sprachen zu reden? Ein anderes Beispiel ist die Beichte. Beichte ohne das Augenmerk auf das Sündopfer von Jesus gerichtet wird, sondern mehr auf das, ja, ich muss das alles jetzt bekennen und dann muss mich der Pfarrer lossprechen oder so. Hat mit dem nichts zu tun, was die Bibel sagt. Oder Abendmahl ohne Wein. Bloß ein Brot und kein Wein, das ist auch bloß die Hälfte der Medaille. Hochzeitsfeste mit Fete und was weiß ich was allem rundherum. Oder geht es um diesen Bund, diesen Dreierbund, das Ehepaar mit Jesus zusammen? Was ist jetzt das Richtige und das Wichtige? Die Welt macht Hochzeitsfete. Da geht es richtig zackig rund. Aber das hat mit dem biblischen Ehebund überhaupt nichts zu tun. Ja, und bei der Beerdigung, wenn du das manchmal hörst, was da gesagt wird, Beerdigung ohne Heilsgewissheit ist auch ganz übel. Kommt er jetzt in den Himmel oder nicht? Oder müssen Engel hintragen? Oder müssen wir noch Fürbitte tun? Was ist jetzt richtig und was ist falsch? Und so geht es da durch die Bank. Und deshalb sage ich, Bibel studieren und dann erkennen und dann dazu stehen. Es gibt ein Sprichwort, das sagt, knapp vorbei ist auch daneben. Und das ist da auch so. Aber auch wenn es ähnlich klingt, das ist trotzdem nicht die Wahrheit. Ja, wenn der Fußballer 10 Meter übers Tor schießt oder ob er hier die Torlatte streift, vorbei ist vorbei. Es zählt beim Schiri nicht als Tor. Genauso wenig zählt bei Gott die schön verpackte christliche Lüge oder das ähnlich klingende oder steht auch in der Bibel so ungefähr. Das ist trotzdem knapp vorbei, ist auch daneben. Es gibt bloß eine Wahrheit und das ist die klare biblische Aussage. Also sei wachsam, verbringe wirklich Zeit mit Gott im Gebet und im Bibellesen. Es ist wichtig. Ich weiß, es ist nicht immer ganz so einfach, weil der Tag hat ja bloß 24 Stunden. Wenn du mittags durcharbeitest, hat er 25. Das ist eine Möglichkeit. Aber Trotzdem hat jeder seine Zeit auch zum Einteilen. Und wenn da überhaupt keine Zeit mehr übrig bleibt, dann musst du was verändern. Weil sonst schnappt die Falle irgendwann zu. Und da musst du Entscheidungen treffen. Es sind Entscheidungen notwendig, du musst Prioritäten setzen. Es kostet auch manchmal einen Preis. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Das Christentum oder Christsein hat auch mal einen Preis. Der Preis ist aber verhältnismäßig gering im Vergleich zu dem, was dahinter herauskommt, was der Lohn ist. Ja, du kannst vielleicht ein High-Life-Leben führen auf dieser Erde. Vielleicht wirst 80, 90 oder 100 Jahre alt und geht dir gut. Aber im Vergleich zur Ewigkeit ohne Jesus, Tropfen auf den heißen Stein, oder? Okay, also, es hat einen Preis. Es erfordert Aufmerksamkeit, was wirklich die Wahrheit ist. Die Jünger von Jesus, die hatten auch ein bisschen Probleme. Und Jünger heißt ja eigentlich Schüler oder Studierender. Das ist ein altdeutscher Begriff. Ja, Azubi kann man vielleicht auch sagen, ne? Oder Student, egal. Lernen die halt einfach, wie du und ich. Wir lernen auch von Jesus, wir lernen von der Bibel. Und dazu muss man Zeit aufwenden, so wie ein Schüler in der Schule, in der Universität, in der Ausbildung, ist egal wo. Sonst funktioniert es einfach nicht. Und diese Jünger von Jesus, diese Schüler, mussten von ihm auch lernen. Und sie mussten auch beten lernen. Und sie mussten auch wachsam sein lernen. Und als Jesus dann schon kurz vor seiner Festnahme war, hat er doch im Garten Gethsemane intensiv gebetet, sodass er sogar Blut schwitzte. Und hat er seinen Jüngern den Auftrag gegeben, sie sollen ihm im Gebet unterstützen. Und dann hat er mal wieder nachgeschaut, was ist mit seinen Jüngern. Und da kommt er hin und findet sie schlafend. Und er sagt zum Petrus, also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen. Matthäus 26, 40. Ja, da sind die Klappen runtergefallen. Die haben eingeschlafen. Und wem ist das nicht schon passiert, dass er während dem Gebet eingeschlafen ist? Also wir sind da in guter Gesellschaft. Aber bleib dabei. Und wenn du wach wirst, bet wieder weiter. Tu dich nicht unter Verdammnis setzen, wenn du einschläfst. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass du nicht bloß dich hinsetzt oder hinlegst zum Gebet, sondern dass du das auch tust, wenn du irgendwo rundherum marschierst oder im Auto fährst, kannst du nicht einschlafen, da bleibst du wach. Ist nicht verkehrt, aber man darf sich auch hinlegen, auch in eine Ruhe hineinkommen, vielleicht auch dann vom Geistlichen her was hören oder sehen. Ist auch gut. Lerne einfach Zeit mit Gott zu verbringen. Dieses effektive Gebet ist oft ein Ringkampf. Da haben wir wieder beim Kampf, aber ich kann es euch nicht abnehmen. Manchmal ist es ein Kampf. Zum Beispiel hat ein gewisser Jünger Epaphras, ein Kollege von Paulus, ein Knecht Christi, schreibt der Paulus, der heißt hier Kolosser 4,12, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten. Also er ringt für diese Kolosser, er betet viel für die Kolosser. Von denen ist er auch gekommen, also da gehört er hin zu den Kolossern. Und er hat viel Fürbitte getan. Also er schreibt hier wirklich, er ringt in den Gebeten. Er bewegt sich im Bereich des Geistes, dass diese Leute frei gemacht werden von den Götzenzeugen und was es alles dort gab. Er schreibt hier, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Das war dieses Ringen von dem Epaphras für diese Christen in Kolossä. Und auch Paulus selbst sagt, er hört nicht auf, schreibt er hier auch an die Kolosser, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet in aller Weisheit und geistlichem Verständnis, um des Herrn würdig zu wandeln, in allem Wohlgefallen, Frucht bringen zu jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Also hör nicht auf zum Beten und zu bitten. Bleib dabei. Es zahlt sich aus, sonst hätten die das damals nicht so gemacht und so geschrieben. Und wenn dann noch zu diesem Fürbittegebet hier, wenn dann noch das Wollen von diesen Kolossern dazu kommt, dass die auch das wollen, dann geht da richtig was vorwärts. Weil wenn du für Leute betest, die eigentlich auch gar nicht wollen, da wird es ein bisschen schwieriger. Es ist nicht verkehrt und es kann auch Durchbrüche geben. Wenn das Wollen da ist, der Hunger von den Leuten, ich will ja geistlich wachsen, ich will ja mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werden und die beten auch selber das, dann geht da richtig die Post ab, dann geht was vorwärts. Das heißt aber in der Schrift, Man soll begierig danach sein, nach diesen Wahrheiten und Geheimnissen des Evangeliums, begierig wie ein Baby nach der Milch. Ja, das ist ganz prima, schreibt der Petrus. Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Ja, dieses Wort herin, unverfälscht. Unverfälschte Milch. Ein klares, deutliches, sauberes Evangelium. Nicht mit religiösen Wischiwaschi durchsäuert. Ja, der Sauerteig ist übel. Diese unverfälschte Milch macht dich stark, bringt dich vom Baby über den Stand des Kleinkindes zum Kind, zum Jugendlichen bis zum Erwachsenen. Es gibt wenig Väter und Mütter in Christus, schreibt der Paulus. Es sollen aber die Leute reif werden, dass sie Väter und Mütter in Christus werden können. Also Leute, die wieder fähig sind, andere anzuleiten, zu lehren, zu erziehen, im geistlichen Dingen, im Glauben. So wäre das Ziel des Heiligen Geistes mit uns. Also wenn es zusammenkommt, dieses Beten und dieser Hunger danach, dann geht da richtig was voran. Streck dich einfach danach aus. Ja, streck dich aus danach mit allen Konsequenzen. Es lohnt sich. Macht es viel mehr Sinn, wenn ich auch immer wieder bete für euch, dass was weitergeht, dass ihr zunehmt, dann tue ich mich auch wieder leichter. Also Gott wird dir ein Belohner sein. Wenn du dich 100% auf seine Seite stellst, da wo du es erkannt hast, mit ihm zusammen gehen willst, mit ihm vorwärts, dann kommt erstens die Bestätigung von ihm und zweitens lässt er sich nicht lumpen. Er wird dir den Lohn geben, er wird dich segnen, mehr als du dir vielleicht vorstellen kannst. Wir haben erst einmal diesen Vers Jakobus 4,7 gehört. Unterwerft euch nun Gott, also ihm unterstellen. Und dann widersteht aber dem Teufel, das war der zweite Part, widersteht dem Teufel. Und dann kommt das, was ich am Anfang schon sagte, und er wird von euch fliehen. Gibt es was Schöneres, wenn der Teufel Reis ausnimmt vor dir? Wenn er sich zurückzieht aus deinem Leben, aus deinen Umständen, wo er dich vielleicht jahrzehntelang gepiesackt hat? Er muss fliehen, wenn du dich Gott unterstellst und seine Wahrheit und immer wieder bestehst mit der Wahrheit, das Schwert des Geistes ihm entgegenschleuderst und dann muss er fliehen. Das geht nicht anders, weil hier steht es geschrieben. Er wird fliehen, er wird es nicht vielleicht sofort tun, er wird dich vielleicht herausfordern und sagen, meinst du das wirklich so? Meinst du das ernst? Er wird dir vielleicht ein paar andere Zuckerl unterjubeln, damit du wieder in sein Fahrwasser hineinschlitterst. Aber wenn du es ernst meinst, ihm wirklich widerstehst und der Wahrheit voll vertraust, muss er fliehen. Und wenn er nicht freiwillig geht, dann wird der Herr seine Engel losschicken und wird ihn raushauen aus deinem Leben. Also, unterstelle dich immer mehr Gottes Wahrheiten und damit widerstehst du dem Teufel und er wird vor dir fliehen. Das ist Fakt. Und wenn du die biblischen Wahrheiten hörst und erkennst und dazu stehst, dann richtest du ein Glaubensschild auf. Dann hältst du den Glaubensschild hoch und die feurigen Pfeile, die Gedanken, die Listen und die Pläne Satans, die er auf dich loslässt, fängst du damit ab. Oft ist es so, dass gar nicht deine Gedankenwelt erreichen. Wenn der Glaubensschild stabil steht, dann kann der abschießen, was er will. Es wird in deinem Kopf keinen Raum finden, weil die Wahrheit sich breit gemacht hat. Und wo die Wahrheit ist, kann die Lüge nicht rein. Wenn aber Lügen drin sind, dann sind da Lücken. Dann können solche feurigen Gedankenpfeile dann wieder eindringen und dich pisacken. An anderer Stelle, Epheser 6,16, schreibt der Paulus, ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Er sagt alle, nicht bloß ein paar, sondern alle. Bleib im Glauben an das Erlösungswerk von Jesus Christus. Das ist der Part, auf den wir bauen. Das ist das, wo unser Glaube drauf steht. Nicht auf das ganze religiöse Trarara rundherum. Somit ziehst du die Waffenrüstung Gottes an. Und er sagt hier weiter, Epheser 6,11, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis und gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Also mit den Burschen haben wir es zu tun, aber wenn wir seine Waffenrüstung anziehen, hochhalten den Schild des Glaubens, den Helm des Heils aufsetzen, Ja, den Gürtel der Wahrheit, die Schuhe der Bereitschaft. Habe ich noch was vergessen? In Sprachenbeten ist auch noch ein Teil der Waffenrüstung. Dann können wir bestehen, heißt es hier. Damit wir bestehen gegen diese Gewalten und Mächte und Weltbeherrscher der Finsternis. Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Die sind nicht einfach böse. Und sie sind unsere Widersacher. Das sind unsere Feinde. Und Gott hat uns da nicht im Regen stehen lassen. Er hat uns eine Rüstung gegeben. Er hat uns das gegeben, was wir brauchen, um festzustehen, um nicht zu Fall zu kommen. Aber hier sehen wir, wir haben es mit Feinden zu tun. Und du musst dir erkennen, die Sache mit dem Glauben, das, was wir hier machen, das ist nicht irgendein Spielchen. Es ist nicht eine religiöse Freizeitbeschäftigung, was wir hier machen. Es ist eine ernste Sache. Ehrlich, das ist eine ernste Sache. Das ist nicht bloß, naja, gehen wir am Donnerstag in den Hauskreis, so wie man früher am Sonntag in die Kirche gegangen ist und hat man gar nicht was anderes gedacht, schon in der Kirche. Das kannst du nicht vergleichen. Um das geht es überhaupt nicht. Es geht eigentlich um Leben oder Tod, Segen oder Fluch. Um das geht es hier. Wer will schon vom Teufel übervorteilt oder verschlungen werden? Wer will das? Keiner, oder? Wer will schon von einem religiösen Lügennetz eingefangen werden, wo du dann eigentlich nichts davon hast, aber noch Steuer dafür zahlen musst? Nein, raus aus diesem System der Religion. Es wird dich unweigerlich zum Fall bringen. Also triff Entscheidungen, geh vorwärts, stell dich 100% zu Jesus und der Herr stellt sich zu dir. Und zum Abschluss an Petrus nochmal, 2. Petrus 3,18. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Also wir sollen alle wachsen in der Erkenntnis, Jesus immer besser zu erkennen, seine Wahrheit immer besser zu erkennen und zunehmen in seiner Gnade. Und das können wir tun. Und das tun wir, indem wir uns immer mehr zu ihm stellen, zu seiner Wahrheit stellen, Täter des Wortes werden, dem Feind widerstehen und Gott glauben. Okay, da hören wir jetzt auf, jetzt machen wir einen Lobpreis.